Amerika ist ein junges Land mit alten Geschichten. Viele der bekanntesten Legenden entstehen nicht in großen Städten oder in den Zentren der Macht, sondern weit draußen, auf Farmen, an Flussläufen, in kleinen Gemeinden, in denen jeder jeden kennt und ein ungewöhnliches Ereignis schnell zur Erzählung wird. Genauso beginnt auch eine der berühmtesten Spukgeschichten der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1817 lebt die Familie Bell auf einer Farm im damaligen Red River Settlement im Norden von Tennessee. Es ist eine typische Frontier-Region. Verstreute Höfe, harte Arbeit, eine religiös geprägte Gemeinschaft und ein Alltag, der stark vom Rhythmus der Natur bestimmt wird. Doch im Herbst dieses Jahres berichten die Bells plötzlich von merkwürdigen Vorfällen rund um ihr Haus. Zunächst sind es Geräusche im Feld, dann Klopfen an Wänden und Türen, später angeblich sogar Stimmen, die mit der Familie sprechen. Was zunächst wie ein seltsames Familienproblem wirkt, entwickelt sich schnell zu einer Geschichte, die sich über die gesamte Region verbreitet. Nachbarn kommen, um den Spuk selbst zu erleben. Prediger versuchen, eine Erklärung zu finden. Und schon bald kursieren immer mehr Versionen der Ereignisse. Manche nüchtern, manche dramatisch, manche offen übernatürlich. Die Geschichte bekommt schließlich einen Namen. Die Bell Witch. Bis heute gehört sie zu den bekanntesten Spuklegenden der amerikanischen Geschichte. Aber sie ist auch Beispiel dafür, wie solche Geschichten entstehen. Aus Berichten, aus Gerüchten, aus dem Bedürfnis einer Gemeinschaft, ungewöhnliche Ereignisse zu erklären und weiterzuerzählen. Und genau das ist Thema dieser Doppelfolge. Amerikas unheimliche Folklore und die Frage, wie aus lokalen Ereignissen Legenden werden. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Manchmal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und mein Name ist Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte nach Tennessee. Eine neue Doppelfolge, wie schon bei Seattle, aber diesmal sind wir ein paar Jahre, Jahrzehnte vor Seattle und auch ein bisschen weiter im Osten der USA, nämlich in Tennessee. Und ja, ich spoilere noch nicht, was nächste Woche kommt, aber freut euch auf zwei Wochen, also heute und nächste, voller mystischer Legenden aus den USA. Heute Teil 1, nächste Woche Teil 2. Wie immer findet ihr alle Bilder auf Instagram, Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Ja, Bellwitch, eine Hexe. Du hast in der Folge über Jasmohin ja schon erzählt, dass du mal fast für 30 Euro deine Hand hast auslesen lassen von einer Hexe. Glaubst du an sowas, an Witchcraft, an Hexerei? Oder war das nur damals ein Ausrutscher?
Ich würde sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen näher wieder an die bisherigen wissenschaftlichen Stände gerutscht und kann sagen, ja, vielleicht nicht ganz so sehr, wie ich mit, weiß nicht, wie alt ich war, 14, 15, daran geglaubt habe. Ich würde mir aber total wünschen, dass es das gibt. Ich würde auch total gerne irgendwann rausfinden, dass ich sowas kann. und ich denke mir auch, wenn man sowas manchmal so, ja, ey, also solange ich jetzt nicht irgendwie anfange, meinen Alltag darauf zu stützen, kann man ja irgendwie zumindest dran glauben, dass es da was ist, von dem man nur noch nichts weiß. So. Mhm. Deswegen glaube ich vielleicht ein bisschen dran, würde ich sagen.
Ein bisschen. Hast du denn mal ein Erlebnis zu Hause oder woanders, wo es jetzt vielleicht nicht eine Hexe, aber wo man hätte sagen können, es war ein Poltergeist oder ein Geist, ist mal irgendwie was umgefallen oder irgendwas, was nicht erklärbar passiert ist?
Also ich glaube, mir fällt jetzt kein konkretes Erlebnis ein. So. Ich glaube, das ist schon, dass man natürlich, ne, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo es auch echt alte Holzböden und so gab. Mhm. Und natürlich gibt es da irgendwie eine gewisse Geräuschkulisse oder so. Aber ich glaube tatsächlich jetzt nichts Konkretes, wo ich sagen kann, okay, das kann ich jetzt auf eine Hexe oder irgendeinen Poltergeist oder so zurückschließen. Du? Hast du irgendwas was in deiner Kindheit erlebt? Oder auch, muss ja nicht in deiner Kindheit sein, Quatsch.
Also wir hatten mal, was ist lange, lange her, mit meiner Schwester und so ein paar Kindern aus der Nachbarschaft. Also es war nicht mit Ouija-Brett, sondern ich glaube, wir haben einfach selber irgendwie Buchstaben ausgelegt und dann Gläserrücken gemacht. Und ich werde nicht vergessen, ich weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. Aus Daniel hieß er. Und der hat, oder also meine Schwester hat die Sitzungen geleitet sozusagen, ein bisschen älter als ich gewesen. Und ich glaube, die Frage war dann, von wegen, ob der Geist jemanden hier etwas Böses will oder jemanden verletzen will. Und dann ging das Glas eben zu Daniel, der mir dann vor Schreck an den Haaren gezogen hat und rausgerannt ist. Und du musst ja die Sitzung ordentlich beenden, ne? Du musst dann, glaube ich, das Glas auspusten und sowas und den Geist verabschieden. Und wenn du einfach abbrichst, dann ist deine Bude verflucht. Also was man sich halt so erzählt als Kinder. Ich weiß nicht, ob das die offiziellen Uja-Regeln sind. Ja, und vielleicht ist er mittlerweile in der Hölle. Ich habe keine Ahnung, was aus Daniel geworden ist, aber...
Daniel, falls du dich daran erinnerst und das hier hörst, Daniel, melde dich mal. Hörst, genau.
Wie war das damals hinterher mit der...
Ist Daniel dann nach Hause gegangen oder habt ihr danach noch...
Also ich habe ihn danach noch ein paar Mal gesehen, aber wie gesagt, das ist ja, da waren wir Grundschüler, glaube ich, zu der Zeit.
Okay.
Und da kann ich auch sagen, also wie gesagt, das ist jetzt gefühlt 30 Jahre her, ich habe selber das Glas natürlich nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob meine Schwester es bewegt hat. Also ich kann jetzt nicht sagen... Da hat niemand das Glas bewegt, das hat sich von alleine bewegt, sondern natürlich kann es sein, dass meine Schwester uns einfach Angst machen wollte. Dementsprechend kann ich jetzt nicht eindeutig sagen, gibt es oder gibt es nicht. Aber was ich richtig abgefahren fand, ich weiß nicht, ob das bei der Sitzung war oder ob das so einen anderen Mal gemacht haben, dass mir dann jemand gefragt, ich weiß, ob das sogar meine Schwester war, wie dann ihr künftiger Mann heißen wird oder sowas. Und dann wurde eben so ein Name buchstabiert. Und dann sind wir irgendwann mal in Brandenburg gewesen und da stand an der Wand gesprüht einfach dieser Name, Vorname und Nachname. Das fand ich super abgefahren. Kann auch einfach nur Zufall gewesen sein. Ich weiß auch nicht mehr, war wahrscheinlich dann auch so ein Allerweltsname Peter Müller oder sowas. Oder vielleicht kannte meine Schwester den und war in den verknallt und wollte, dass der Geist das auch weiß. Ich weiß es nicht, aber das war schon abgefahren. Also ich weiß halt nicht, ob der einfach selber das bewegt hat. Ich war klein genug, um dran zu glauben. Heute gehe ich eher davon aus, dass meine Schwester das gemacht hat. Ich muss sie mal fragen, ob sie eine Hexe ist oder eine Hexe war. Aber genau, ja, wir haben so Beschwörungen gemacht. Das war immer im Keller. Das ist halt diese Sache, auch wenn man nicht dran glaubt, man denkt sich dann doch immer, vorsichtshalber, glaube ich mal ein bisschen dran, falls es doch echt ist.
Mhm. Ja, ich check, was du meinst.
Ne, also, wenn es doch dann Geister gibt oder Hexen, dann sollen die zumindest nicht mein Zimmer verfluchen oder mich verfluchen, sondern dann sagt man vielleicht doch ciao und danke. Da gibt es ja auch diese, das kommt übrigens auch noch, liebe Zuhörende da draußen, die Folgen zu sowas wie, fassen wir mal zusammen als die Warrens, da gibt es ja auch dann so verschiedene verwunschene Puppen wie Annabelle oder ich glaube Robert heißt der, The Doll. Und wenn man ihn ansieht, muss man sich, glaube ich, hinterher entschuldigen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder wenn man mit ihm spricht. Und wenn man das nicht tut, ist man verflucht. Und wenn man dann so YouTube-Videos von ihm sieht oder wo diese Puppe drin vorkommt, dann sieht man unter den Kommentaren auch immer, wie sich Leute in den Kommentaren entschuldigen. Einfach so vorsichtshalber. Und das ist schon, ja, Aberglaube ist schon abgefahren.
Das stimmt.
Aber ja, gibt es Hexen oder gibt es nicht? Vielleicht klären wir es heute, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt weit zurück in die Vergangenheit, nämlich in Richtung 1800 bis 1820. Auch in der Westwärtsbewegung, wie damals schon bei der Donnerparty, nur dass diesmal niemand gegessen wird. Als die Geschichte der Bellwitch beginnt, ist Tennessee noch ein relativ neuer Teil der Vereinigten Staaten. Der Staat tritt 1796 als 16. Bundesstaat der Union bei. Weniger als 20 Jahre später, um 1817, leben hier rund 422.000 Menschen. Das geht aus der Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1820 hervor, bei der Tennessee mit 422.813 Einwohnern geführt wird. Der Norden des Staates, die Region entlang des Red River nahe der heutigen Grenze zu Kentucky, gehört zu den Gebieten, die erst kurz zuvor intensiver besiedelt wurden. Die meisten Familien leben auf einzelnen Farmen, oft mehrere Kilometer voneinander entfernt. Straßen sind selten befestigt, größere Städte gibt es kaum. Die nächstgelegenen Handelszentren liegen in Orten wie Clarksville oder Nashville, beide mehrere Tagesreisen entfernt, wenn man mit Pferd oder Wagen unterwegs ist. Die Bevölkerung besteht überwiegend aus Familien, die aus North Carolina, Virginia oder Pennsylvania in den Westen gezogen sind. Zwischen 1790 und 1820 wächst Tennessee schnell, weil Land vergleichsweise günstig ist und Veteranen des Unabhängigkeitskriegs hier Landzuweisungen erhalten. Historiker sprechen in diesem Zusammenhang häufiger von der Second Great Migration in den amerikanischen Westen. Das Leben auf der Frontier ist wirtschaftlich und sozial relativ isoliert. Farmen produzieren vor allem für den Eigenbedarf: Mais, Tabak, Schweinehaltung. Märkte existieren, sind aber unregelmäßig erreichbar. Nachrichten verbreiten sich langsam. Die wichtigste Infrastruktur einer Gemeinde sind oft Kirche, Mühle oder Gerichtshaus. Religiös gehört die Region zum sogenannten Second Great Awakening. einer protestantischen Erweckungsbewegung, die zwischen etwa 1790 und 1830 große Teile der Vereinigten Staaten prägt. Besonders in Kentucky und Tennessee entstehen große Camp-Meetings, mehrtägige religiöse Versammlungen mit Predigten, Gesang und teilweise tausenden Teilnehmern. Diese religiöse Kultur bringt eine starke Vorstellung von einer geistigen Welt mit sich, von Engeln, Dämonen und göttlicher Intervention im Alltag. Gleichzeitig existieren weiterhin Volksglauben und Aberglauben aus europäischen Traditionen, die viele Siedler mitgebracht haben. Historiker der amerikanischen Volkskunde weisen darauf hin, dass in Frontier-Gemeinschaften Gerüchte, Augenzeugenberichte und Nachbarschaftserzählungen eine zentrale Rolle für die Interpretation ungewöhnlicher Ereignisse spielen. Wenn also jemand in einer abgelegenen Farmregion berichtet, dass sich nachts seltsame Geräusche im Haus ereignen oder dass eine Stimme zu hören sei, bleibt diese Geschichte selten privat. Sie wird weitererzählt, zuerst in der Familie, dann unter Nachbarn, schließlich in der gesamten Region. Genau in diesem Umfeld beginnt im Jahr 1817 eine der bekanntesten Spukgeschichten der amerikanischen Geschichte. Die Geschichte der Bell Witch. Und diese Geschichte beginnt nicht mit einem Spuk, sondern mit einer Familie, die in der Region eigentlich gut etabliert ist. Der Patriarch ist John Bell Sr., geboren 1750 im heutigen Halifax County, North Carolina. Wie viele Farmer seiner Generation zieht er Ende des 18. Jahrhunderts weiter nach Westen. Tennessee bietet zu dieser Zeit vergleichsweise günstiges Land und entlang des Red River entstehen mehrere neue Siedlungen. Um 1804 lässt sich John Bell mit seiner Familie im sogenannten Red River Settlement nieder, einer frühen Farmgemeinschaft im heutigen Robertson County im Norden von Tennessee, nahe der Grenze zu Kentucky. Historische Steuerlisten und Landregister zeigen, dass Bell hier relativ schnell zu einem wohlhabenderen Farmer der Region gehört. Er besitzt mehrere Hektar Land, baut Mais und Tabak an und hält Vieh. Typische Landwirtschaft für diese Gegend im 19. Jahrhundert. Das Red River Settlement selbst ist keine Stadt im modernen Sinn. Es handelt sich eher um eine lose Ansammlung von Farmen, die sich entlang des Flusses und einiger Handelswege verteilen. Die Region gehört zu den frühesten dauerhaften Siedlungsgebieten in Nord-Tennessee. Robertson County wird 1796 gegründet, im selben Jahr, in dem Tennessee offiziell Bundesstaat wird. John Bell hat mit seiner Frau Lucy Williams Gunn Bell mehrere Kinder, darunter John Jr., Drury, Jesse, Esther, Zadok und Betsy Bell. Besonders Elizabeth Betsy Bell, geboren 1806, wird später eine zentrale Rolle in der Legende spielen. In den ersten Jahren nach ihrer Ankunft verläuft das Leben der Bells unspektakulär. Die Familie bewirtschaftet ihr Land, nimmt am religiösen Leben der Gemeinde teil und bewegt sich in den sozialen Netzwerken der Region. Dazu gehören auch Nachbarschaftsbeziehungen, die für Frontier-Gemeinschaften typisch sind. Gegenseitige Hilfe bei Erntearbeiten, gemeinsame Gottesdienste und regelmäßige Treffen. Eine dieser Nachbarschaften wird später besonders wichtig. In unmittelbarer Nähe lebt die Familie von Kate Betts, eine Frau, die später in vielen Versionen der Geschichte als mögliche Inspiration für die sogenannte Bell Witch auftaucht. Historiker weisen allerdings darauf hin, dass viele Details über Kate Betts erst Jahrzehnte nach den angeblichen Ereignissen auftauchen und nur schwer unabhängig zu verifizieren sind. Das gilt generell für große Teile der Bellwitch-Geschichte. Die bekannteste frühe Quelle ist ein Buch aus dem Jahr 1894, also mehr als 70 Jahre nach den angeblichen Ereignissen. An Authenticated History of the Famous Bellwitch von Martin Van Buren Ingram. Dieses zeitliche Gefälle ist wichtig. Die Ereignisse sollen zwischen 1817 und 1821 stattgefunden haben, doch viele der detaillierten Erzählungen stammen aus deutlich späteren Zusammenstellungen von Erinnerungen, lokalen Geschichten und Familienüberlieferungen. Was sich jedoch relativ sicher sagen lässt, die Bells leben um 1817 als etablierte Farmerfamilie im Red River Settlement. Sie haben Land, soziale Kontakte und einen festen Platz in der lokalen Gemeinschaft. Und genau dort beginnt plötzlich eine Reihe von Ereignissen, die zunächst wie ein seltsames Familienproblem wirken und sich innerhalb weniger Monate zu einer Geschichte entwickeln, über die in der gesamten Region gesprochen wird. Laut den späteren Berichten beginnt der sogenannte Bellwitch-Spuk zunächst unspektakulär mit Geräuschen im Haus der Familie Bell. In einer der überlieferten Schilderungen heißt es, dass eines Abends im Schlafzimmer der Jungen plötzlich ein Geräusch zu hören war, das zunächst wie ein ungewöhnliches Tier klang. A noise commenced in our room like a rat gnawing vigorously on the bedpost. In unserem Zimmer begann ein Geräusch, als würde eine Ratte heftig am Bettpfosten nagen. Die Familie sucht nach dem Tier, untersucht das Bettgestell, durchsucht den Raum. findet aber nichts. Sobald jemand aufsteht, verstummt das Geräusch. Kaum liegen alle wieder im Bett, beginnt es erneut. Nacht für Nacht wiederholt sich das. Bald werden die Geräusche nicht mehr auf ein Zimmer beschränkt. Sie tauchen in verschiedenen Räumen des Hauses auf. Kratzende Laute, Schritte, schwere Geräusche auf dem Boden. In den Berichten werden sie mit ganz unterschiedlichen Dingen verglichen. Mit Tieren, mit Ketten oder mit schweren Gegenständen. Occasionally the sound was like heavy stones falling on the floor, then like Trace chains dragging. Manchmal klang es, als würden schwere Steine auf den Boden fallen, dann wieder wie schleifende Ketten. Mit der Zeit verändert sich auch die Art der Vorfälle. Die Familie berichtet nicht mehr nur von Geräuschen, sondern von körperlichen Störungen im Haus. Bettdecken sollen nachts von den Betten gezogen worden sein und einzelne Familienmitglieder fühlen sich angeblich angegriffen. Im Zentrum dieser Berichte steht besonders Elizabeth Betsy Bell, die Tochter der Familie. Mehrere Schilderungen behaupten, dass sie von den Phänomenen besonders stark betroffen gewesen sei. Something was continually pulling at her hair after she retired to bed. Etwas zog ständig an ihren Haaren, nachdem sie sich schlafen gelegt hatte. Die Ereignisse bleiben zunächst innerhalb der Familie. John Bell versucht laut den Überlieferungen lange Zeit, die Sache geheim zu halten. Erst als die Störungen immer stärker werden, werden Nachbarn und Bekannte eingeweiht und eingeladen, eine Nacht auf der Farm zu verbringen. Als Besucher beginnen im Haus zu übernachten, verändert sich die Geschichte ein weiteres Mal. Die angebliche Präsenz bleibt nicht mehr nur bei Geräuschen oder körperlichen Störungen. Sie beginnt zu sprechen. In einer der Schilderungen heißt es, dass die Stimme schließlich auf Fragen reagierte und Gespräche führte. Soon in answer to the many entreaties, it commenced talking. Bald begann es, auf die vielen Aufforderungen hin zu sprechen. Mit diesem Moment verändert sich auch die Wahrnehmung der Ereignisse. Was zuvor wie ein rätselhaftes Geräusch oder ein unerklärlicher Vorfall in einem Haus wirkt, wird jetzt als etwas anderes interpretiert. Als eine unsichtbare Präsenz, die bewusst mit Menschen interagiert. Und damit beginnt sich die Geschichte über die Familie hinaus zu verbreiten. Zunächst im Red River Settlement, später in der gesamten Region. Mit dem Auftreten einer Stimme verändert sich der Charakter der Berichte grundlegend. Aus Geräuschen, Kratzen und Bewegungen im Haus wird in den Überlieferungen plötzlich etwas, das auf Fragen reagiert und mit Menschen spricht. Einer der Besucher, die laut den späteren Berichten eine Nacht im Haus der Bells verbringen, ist ein Mann namens James Johnson. In den Schilderungen heißt es, dass Johnson während eines nächtlichen Gebets versucht habe, das Phänomen direkt anzusprechen und eine Erklärung zu verlangen. In Martin Van Buren Ingrams Darstellung wird berichtet, dass Johnson das, was immer sich im Haus befand, aufforderte, sich zu zeigen und seinen Zweck zu erklären. Mr. Johnson commenced talking to the specter, adjuring it to reveal itself and tell for what purpose it was there. Mr. Johnson begann mit dem Geist zu sprechen und forderte ihn auf, sich zu offenbaren und zu sagen, zu welchem Zweck er dort sei. Nach diesen Berichten reagiert die Stimme tatsächlich. Besucher und Familienmitglieder stellen Fragen und die unsichtbare Präsenz beginnt angeblich zu antworten. Besonders Eindruck soll dabei gemacht haben, dass die Stimme nicht nur antwortete, sondern angeblich auch Dinge wiederholen konnte, die zuvor im Haus gesprochen worden waren. In einer der Schilderungen heißt es, sie habe sogar ein zuvor gesprochenes Gebet imitiert, einschließlich der Stimme des Betenden. Repeated Mr. Johnson's song and prayer, personating the old gentleman, assimilating his character so perfectly that no one could distinguish it from his voice. Sie wiederholte Mr. Johnsons Lied und Gebet und ahmte den alten Herrn so perfekt nach, dass niemand seine Stimme davon unterscheiden konnte. Solche Berichte tragen dazu bei, dass viele Besucher die Ereignisse nicht mehr nur als rätselhafte Geräusche interpretieren, sondern als etwas, das offenbar bewusst mit den Menschen im Haus interagiert. Und genau das sorgt dafür, dass immer mehr Menschen die Farm der Bells besuchen wollen, um selbst zu hören, ob diese Stimme tatsächlich existiert. Einige Besucher versuchen gezielt herauszufinden, womit sie es zu tun haben. Sie stellen Fragen über Religion, über das Jenseits oder über biblische Texte. Laut den späteren Berichten reagiert die Stimme darauf oft sofort, manchmal mit direkten Antworten, manchmal mit Zitaten aus der Bibel. In Ingrams Darstellung heißt es beispielsweise, dass die Stimme angeblich Passagen aus der Bibel rezitierte und dabei sogar zwischen verschiedenen Themen wechseln konnte, je nachdem, worüber gerade gesprochen wurde. It would quote passages of scripture and enter into theological discussion with the visitors. Sie zitierte Bibelstellen und beteiligte sich an theologischen Diskussionen mit den Besuchern. Mehrere Berichte behaupten außerdem, dass Besucher versuchten, die Stimme mit religiösen Tests zu prüfen. Man bat sie etwa, bestimmte Bibelstellen zu nennen oder Gebete zu wiederholen. Nach diesen Erzählungen konnte die Stimme angeblich längere Passagen aus der Bibel wiedergeben und sich an Diskussionen über religiöse Fragen beteiligen. Für Menschen in einer stark religiös geprägten Frontier-Gemeinschaft ist genau das besonders eindrucksvoll. Die Region ist stark vom Second Great Awakening geprägt, einer protestantischen Erweckungsbewegung, in der Bibelkenntnis und religiöse Diskussionen einen wichtigen Teil des Alltags bilden. Wenn also eine unsichtbare Stimme angeblich Bibelstellen zitieren kann, wird das schnell als Hinweis auf eine übernatürliche Herkunft interpretiert, entweder göttlich oder dämonisch. In den Berichten entsteht dabei fast eine Art Gesprächskultur im Haus der Bells. Besucher stellen Fragen, diskutieren über religiöse Themen und versuchen herauszufinden, was diese Stimme eigentlich ist. Einige fragen direkt nach ihrer Identität. In den späteren Überlieferungen wird geschildert, dass die Stimme schließlich behauptet, ein Geist zu sein und dass sie in Gesprächen einen Namen annimmt. It said it was a spirit, and that it was called Kate. Damit taucht zum ersten Mal der Name auf, unter dem die Geschichte später bekannt wird. Kate. Und mit diesem Namen beginnt sich die Geschichte endgültig von einer seltsamen Hausstörung zu einer Legende zu entwickeln. Irgendwann erreicht die Geschichte auch Menschen, die nicht mehr nur in der unmittelbaren Nachbarschaft der Bells leben. Die Erzählungen über eine Farm, auf der eine unsichtbare Stimme mit Besuchern spricht, verbreiten sich in der Region Nord-Tennessee und im benachbarten Kentucky. In späteren Überlieferungen heißt es, dass schließlich auch Andrew Jackson von den Ereignissen gehört habe. Zu dieser Zeit lebt Jackson auf seiner Plantage The Hermitage bei Nashville, etwa 70 Kilometer südlich des Red River Settlements. Jackson ist bereits eine bekannte Figur der amerikanischen Politik- und Militärgeschichte. General im Krieg von 1812 und wenige Jahre später Präsident der Vereinigten Staaten. In Martin Van Buren Ingrams Darstellung wird erzählt, dass Jackson sich entschlossen habe, die Sache selbst zu untersuchen. Gemeinsam mit mehreren Begleitern soll er sich mit seinem Wagen auf den Weg zur Bell Farm gemacht haben. Kurz bevor die Gruppe das Haus erreicht, kommt der Wagen laut dieser Erzählung plötzlich zum Stillstand. Die Pferde können ihn angeblich nicht mehr bewegen, obwohl sie mehrfach angetrieben werden. In Ingrams Version wird berichtet, dass Jackson daraufhin scherzhaft gesagt habe, der Wagen sei wohl von der Bellwitch angehalten worden. Die Situation löst sich der Geschichte zufolge erst, nachdem eine unsichtbare Stimme aus der Umgebung gesprochen haben soll. Kurz danach bewegt sich der Wagen wieder. Später in der Nacht, so schildert es Ingram, sollen Jackson und seine Begleiter selbst Zeugen der Phänomene im Haus geworden sein. In einer der bekanntesten Passagen wird Jackson mit einem Satz zitiert, der bis heute zu den berühmtesten Aussagen der Bellwitch-Legende gehört. I'd rather fight the British again than deal with the Bellwitch. Ich würde lieber noch einmal gegen die Briten kämpfen, als mich noch einmal mit der Bellwitch anzulegen. Die Szene passt perfekt in die Dramaturgie der Legende. Wenn sogar ein bekannter General der amerikanischen Armee von der Bellwitch beeindruckt oder erschreckt wird, wirkt die Geschichte automatisch größer. Historiker sind allerdings vorsichtig mit dieser Episode. Es existieren keine zeitgenössischen Dokumente von Andrew Jackson, die einen Besuch auf der Bell Farm bestätigen würden. Die Geschichte taucht erst viele Jahrzehnte später in schriftlicher Form auf. Vor allem in Ingrams Buch von 1894. Ob Jackson also tatsächlich dort war, lässt sich heute nicht sicher sagen. Was sich jedoch deutlich erkennen lässt, zu diesem Zeitpunkt hat die Geschichte die Grenzen einer lokalen Spukerzählung längst überschritten. Die Bellwitch ist zu einer Geschichte geworden, die in der gesamten Region erzählt wird und die immer neue Besucher anzieht, die selbst herausfinden wollen, was auf dieser Farm wirklich passiert. Bevor die Geschichte der Bellwitch allerdings eskaliert, erklärt uns Svea zunächst, was eigentlich ein Poltergeist ist.
Wenn wir heute von einem Poltergeist sprechen, meinen wir meist kein klassisches Gespenst im weißen Nachthemd, das irgendwo im Flur auftaucht, sondern eine ganz bestimmte Art von Spuk. Schon die Herkunft des Wortes sagt viel darüber aus. Poltergeist kommt aus dem Deutschen und bezeichnet in der gängigen Definition einen Geist oder eine übernatürliche Kraft, der man malicious or disturbing phenomena zuschreibt. Also störende oder bösartige Vorgänge wie unerklärliche Geräusche, plötzlich bewegte oder zerbrochene Gegenstände und andere wiederkehrende Störungen im Haus. Die berühmte englische Enzyklopädie Britannica fasst das knapp als disembodied spirit of supernatural force zusammen. Also ein körperloser Geist oder eine übernatürliche Kraft, die für Lärm, Bewegung und Beschädigung verantwortlich gemacht wird. Das ist wichtig, weil ein Poltergeist in der Folklore etwas anderes ist als ein gewöhnlicher Geist. Ein klassischer Geist ist meist an eine tote Person, eine Erscheinung oder einen Ort gebunden. Der Poltergeist dagegen wird vor allem über seine Wirkung definiert. Er macht Krach, wirft Dinge um, zieht Decken weg, schlägt gegen Wände, lässt Gegenstände verschwinden oder an andere Stelle wieder auftauchen. Genau deshalb ist das deutsche Wort international übernommen worden. Selbst englischsprachige Lexika benutzen es bis heute praktisch unverändert. In der modernen Forschung spricht man bei solchen Berichten oft vorsichtiger von Animalist Experiences oder Ghostly Episodes, also von ungewöhnlichen Erfahrungen oder geisterhaften Episoden, die von Betroffenen paranormal gedeutet werden. Ein Fachartikel in Frontiers in Psychology beschreibt Apparitions, Hauntings and Poltergeists als weltweit berichtete Phänomene mit psychologischer und sozialer Bedeutung. Ein anderer Aufsatz spricht von Erfahrungen, die von den Berichtenden als paranormal interpretiert werden. Das ist eine nüchterne, aber wichtige Unterscheidung. Die Forschung sagt damit nicht automatisch, dass ein Poltergeist echt im übernatürlichen Sinn ist, sondern dass Menschen reale, teils belastende Erlebnisse haben, die sie als Spuk deuten. Typisch für Poltergeisterzählungen ist außerdem, dass sie fast nie nur aus einem einzigen Ereignis bestehen. Es geht nicht um einmal ein Knacken im Gebälk oder um einmal eine zufallende Tür, sondern um ein Muster. Die Psychologen James Huron und Brian Lay definieren Poltergeiststörungen als Cluster of Animalist Subjective Experiences oder Objective Events. Gemeint ist, es gibt auf der einen Seite subjektive Erlebnisse wie Stimmen hören, das Gefühl einer Präsenz oder starke körperliche und emotionale Reaktionen. Auf der anderen Seite stehen objektiv wirkende Vorgänge wie verrückte Gegenstände, defekte Geräte oder Schläge und Klopflaute. Genau diese Mischung macht Poltergeistfälle in der Folklore so wirksam. Sie wirken nicht wie eine reine Halluzination, aber auch nicht wie ein einzelner, sauber messbarer Vorfall, sondern wie eine ganze Serie von Grenzereignissen. Ein weiterer Punkt ist fast noch spannender. Viele klassische Poltergeistfälle scheinen sich weniger an Orte als an Menschen festzumachen. In der neueren Literatur wird deshalb betont, dass solche Störungen oft Focus on the presence of certain people, also an bestimmte Personen gebunden, erscheinen. Das passt auffällig gut zu vielen historischen Erzählungen, in denen nicht das ganze Haus gleichermaßen betroffen ist, sondern oft ein einzelnes Familienmitglied im Zentrum steht. Häufig ein Kind, ein Teenager oder jemand in einer psychisch oder sozial belastenden Lebensphase. Damit sind wir bei einer der wichtigsten wissenschaftlichen Erklärungen. In der Parapsychologie des 20. Jahrhunderts taucht dafür der Begriff Recurrent Spontaneous Psychokinesis, kurz RSPK, auf. Die Grundidee lautet, manche Poltergeistphänomene seien keine Geister im klassischen Sinn, sondern unbewusste psychische Prozesse, die sich scheinbar physisch in der Umgebung entladen. Diese Theorie ist wissenschaftlich nicht bewiesen und wird kontrovers diskutiert. Aber sie ist historisch wichtig, weil sie zeigt, dass schon Forschende die paranormalen Phänomene ernst nahmen und nicht automatisch an tote Seelen im Haus dachten. Sie suchten eher nach einem Modell, in dem innere Konflikte, Stress oder unbewusste Spannungen eine Rolle spielen. Diese Richtung spiegelt sich auch in neueren psychologischen Ansätzen, die ungewöhnliche Spukerfahrungen mit Belastung, Trauma, Wahrnehmungsprozessen und Erwartungseffekten in Verbindung bringen. Ein aktueller psychologischer Begriff dafür ist Haunted People Syndrome. Curran und Late definieren das als Personen, die wiederholt Supernatural Encounters im Alltag berichten, was mit erhöhtem somatisch-sensorischen Sensitiven, Stress und der Einbettung in paranormale Deutungsmuster erklären. Das heißt nicht, dass Betroffene sich etwas einbilden. Es heißt eher, Menschen können reale, intensive und teils kollektiv geteilte Erfahrungen machen, die dann in einem kulturellen Rahmen als Spuk verstanden werden. Gerade dort, wo ohnehin an Geister, Dämonen, Flüche oder Präsenzen geglaubt wird, verstärken sich solche Deutungen schnell. Das erklärt auch, warum Poltergeistgeschichten fast immer mehr sind als nur Horrorstoff. Sie sagen viel über die Kultur aus, in denen sie entstehen. In stark religiösen Gesellschaften werden sie eher als dämonisch oder moralisch aufgeladen erzählt. In säkulären Kontexten tauchen eher Begriffe wie Energie, Trauma, Sensitivität oder paranormale Restphänomene auf. Die Erlebnisse können ähnlich sein. Schläge, Geräusche, geworfene Gegenstände, Stimmen. Aber die Erklärung ändert sich mit dem Weltbild der Zeit. Britannica ordnet das Paranormale insgesamt genau in diesem Spannungsfeld ein. Als Bereich, in dem Menschen ungewöhnliche Erfahrungen oft magisch, übernatürlich oder folkloristisch deuten, während wissenschaftliche Ansätze eher auf Wahrnehmung, Suggestion und natürliche Ursachen schauen. Dazu kommt noch ein sozialer Faktor. Ein Poltergeistfall lebt fast nie nur von dem, was passiert, sondern auch davon, wer davon erzählt, wie darüber gesprochen wird und wie viele Menschen sich davon anstecken lassen. Sobald Familie, Nachbarn, Presse oder später Radio, Fernsehen und Internet dazukommen, verändert sich der Fall. Das Ereignis wird zur Erzählung, die Erzählung wird zum Muster. Und irgendwann ist nicht mehr nur wichtig, was ursprünglich geschah, sondern was Menschen erwarten, wenn sie einen bestimmten Ort betreten. Neuere Arbeiten über Ghostly Episodes und Beratungsangebote für Menschen mit anomalistischen Erfahrungen betonen deshalb, dass solche Erlebnisse oft auch sozial verstärkt werden. Durch Angst, Bestätigung im Umfeld, religiöse Deutung, aber auch durch das Bedürfnis, dem Ungewöhnlichen einen Sinn zu geben. Was heißt das also unterm Strich? Ein Poltergeist ist in der Folklore kein beliebiger Geist, sondern ein Störphänomen. Er zeigt sich angeblich nicht zuerst als Gestalt, sondern als Wirkung. Lärm, Bewegung, Brüche, Schläge, verrückte Gegenstände, manchmal Stimmen. In der Forschung werden solche Fälle heute eher als Bündel ungewöhnlicher Erfahrungen beschrieben, die je nach Perspektive paranormal, psychologisch, sozial oder umweltbedingt erklärt werden. Und genau deshalb sind Poltergeister so spannend. Sie sitzen an der Schnittstelle zwischen Volksglauben, Wahrnehmung, Stress, Erzähltradition und echter Verunsicherung. Oder anders gesagt, der Poltergeist ist nicht nur eine Figur des Horrors. Er ist auch ein Spiegel dafür, wie Menschen versuchen, Unordnung zu deuten, wenn sie keinen klaren Grund dafür finden.
Poltergeister sind also kein klar definierter Geist, sondern eher ein Muster von Ereignissen. Geräusche, Bewegungen, scheinbar gezielte Störungen und häufig eine Geschichte, die sich um eine bestimmte Person oder Familie herum verdichtet. Und genau das sehen wir auch bei der Bell Witch. Denn nach den ersten Jahren mit Geräuschen, Gesprächen und immer mehr Besuchern verändert sich die Situation auf der Farm der Bells noch einmal deutlich. Die Ereignisse werden aggressiver und sie konzentrieren sich immer stärker auf zwei Menschen der Familie. John Bell und seine Tochter Betsy. In den späteren Berichten wird beschrieben, dass sich die angebliche Präsenz zunehmend gegen John Bell selbst richtet. Der Farmer, der über die Jahre hinweg versucht hatte, die Ereignisse zu kontrollieren oder zumindest zu ignorieren, soll nun immer häufiger Ziel der Phänomene geworden sein. Martin Van Buren Ingram schreibt, dass John Bell unter seltsamen körperlichen Beschwerden zu leiden begann. Die Berichte sprechen von plötzlich auftretenden Lähmungserscheinungen, Krämpfen im Gesicht und Schwierigkeiten beim Schlucken. Mr. Bell was seized with a strange affection of the tongue and throat, which baffled all the physicians. Mr. Bell wurde von einer seltsamen Erkrankung der Zunge und des Rachens befallen, die alle Ärzte ratlos machten. Die Beschwerden werden in den Überlieferungen zunehmend mit der angeblichen Präsenz im Haus in Verbindung gebracht. In manchen Versionen der Geschichte behauptet die Stimme sogar offen, dass sie John Bell töten werde. I'm going to kill old Jack Bell. Ich werde den alten Jack Bell töten. Solche Aussagen gehören zu den dramatischen Momenten der Legende und sie zeigen, wie sich die Erzählung verändert. Aus einem rätselhaften Spuk wird eine Geschichte über eine gezielte Verfolgung eines einzelnen Menschen. Parallel dazu spielt auch Betsy Bell weiterhin eine zentrale Rolle. Die Berichte erzählen, dass Betsy zu dieser Zeit mit einem jungen Mann aus der Region verlobt ist, Josiah Gardner. Gardner stammt aus einer Familie der Umgebung und besucht regelmäßig die Farm der Bells. Nach den Überlieferungen soll die angebliche Stimme diese Beziehung jedoch massiv gestört haben. In Ingrams Darstellungen heißt es, dass die Präsenz Gardner verspottete und ihn während seiner Besuche ständig belästigte. The Witch tormented Josiah Gardner unmercifully. Die Hexe quälte Josiah Gardner unerbittlich. In den späteren Versionen der Geschichte wird sogar behauptet, dass die Stimme die Verlobung aktiv sabotierte. Mit Spott, Drohungen und ständigem Lärm, sobald Gardner in der Nähe war. Schließlich lösen Betsy Bell und Josiah Gardner ihre Verlobung. Ob diese Ereignisse tatsächlich mit den angeblichen Spukphänomenen zusammenhängen oder andere Gründe hatten, lässt sich heute nicht mehr klären. Fest steht nur, in den Erzählungen der Bellwitch-Legende wird diese Episode zu einem zentralen Teil der Geschichte. Der dramatischste Moment folgt jedoch erst im Jahr 1820. Im Dezember dieses Jahres verschlechtert sich der Gesundheitszustand von John Bell deutlich. Die Berichte beschreiben, dass er schließlich kaum noch sprechen oder schlucken kann. Am 20. September 1820 stirbt John Bell auf seiner Farm. In Ingrams Darstellung wird erzählt, dass nach seinem Tod eine kleine Glasflasche im Haus gefunden wurde, die eine unbekannte Flüssigkeit enthielt. In der Legende heißt es, die Stimme habe behauptet, sie habe Bell mit diesem Gift getötet. I gave old Jack a big dose of that last night, which fixed him. Ich habe dem alten Jack letzte Nacht eine ordentliche Dosis davon gegeben, die ihn erledigt hat. Die Geschichte wird in vielen Versionen noch dramatischer. Angeblich habe man einem Tier etwas von der Flüssigkeit gegeben, woraufhin es sofort gestorben sei. Historiker weisen allerdings darauf hin, dass diese Details ausschließlich aus späteren Überlieferungen stammen. Zeitgenössische medizinische Berichte über John Bells Tod existieren nicht. Und die gesamte Episode taucht erst Jahrzehnte später in schriftlicher Form auf. Was jedoch auffällig ist, nach dem Tod von John Bell sollen die Phänomene laut den Berichten relativ schnell nachgelassen haben. Die Stimme verschwindet, die Geräusche hören auf. Und die angebliche Präsenz kündigt angeblich sogar ihren Abschied an. I'm going away now, but I will return again in 7 years. Ich gehe jetzt fort, aber ich werde in 7 Jahren zurückkehren. In einigen Versionen der Geschichte wird erzählt, dass die Bellwitch tatsächlich 7 Jahre später noch einmal kurz aufgetaucht sei. Diesmal nur, um ein letztes Gespräch zu führen, bevor sie endgültig verschwindet. Ob diese Ereignisse wirklich so stattgefunden haben, lässt sich heute nicht mehr eindeutig überprüfen. Was wir aber sicher wissen, in den Jahrzehnten nach diesen angeblichen Ereignissen entwickelt sich aus der Geschichte der Bells eine der bekanntesten Spuklegenden der Vereinigten Staaten. Nach allem, was wir bisher erzählt haben, bleibt eine Frage offen. Wer ist eigentlich diese Kate, nach der die Bellwitch angeblich benannt wird? Denn in vielen Versionen der Geschichte taucht eine Nachbarin der Bells auf, Kate Betts, die wir ganz zu Beginn der Story schon kurz erwähnt haben. Manchmal wird sie sogar als Ursprung der gesamten Legende dargestellt, als Frau, die John Bell verflucht habe und nach ihrem Tod als Geist zurückgekehrt sei. Die historische Realität ist deutlich komplizierter. Kate Betts, manchmal auch Catherine Betts, war tatsächlich eine reale Person. Sie lebte im frühen 19. Jahrhundert im Red River Settlement in Robertson County, also in derselben Region wie die Familie Bell. Zeitgenössische Dokumente zeigen, dass sie mit einem Mann namens Benjamin Betts verheiratet war und als Nachbarin der Bells in der Gegend lebte. Ihr Name taucht in lokalen Steuer- und Landregistern auf, was bestätigt, dass sie Teil dieser kleinen Frontiergemeinschaft war. In vielen späteren Versionen der Bellwitch-Legende wird behauptet, dass Kate Betts und John Bell einen Streit über Land oder Geschäfte gehabt hätten. In diesen Erzählungen soll Betts Bell verflucht haben und geschworen haben, ihn nach ihrem Tod heimzusuchen. Das Problem, für diese Geschichte gibt es keine zeitgenössischen Belege. Historiker verweisen darauf, dass der angebliche Fluch erst Jahrzehnte später in schriftlichen Quellen auftaucht, besonders ausführlich bei Martin Van Buren Ingram. Ingram beschreibt dort, dass viele Menschen in der Region überzeugt gewesen seien, die Bellwitch sei in Wirklichkeit der Geist von Kate Betts. Many people believed that the witch was the spirit of old Kate Betts. Ob diese Vorstellung tatsächlich schon während der Ereignisse existierte oder erst später entstand, lässt sich heute kaum noch klären. Moderne Historiker gehen eher davon aus, dass Kate Betts erst im Nachhinein zur Figur der Legende wurde. In kleinen Gemeinschaften entstehen solche Erklärungen häufig. Wenn eine ungewöhnliche Geschichte erzählt wird, sucht man nach einer Person, die als Ursache oder Auslöser dienen kann. Eine exzentrische Nachbarin, ein Streit über Land, ein angeblicher Fluch, solche Elemente geben einer ansonsten schwer erklärbaren Geschichte eine klare Ursache. Damit wird aus einem rätselhaften Spuk plötzlich eine moralische Erzählung. Eine Frau, ein Fluch, eine Rache aus dem Jenseits. Ob Kate Betts tatsächlich etwas mit den Ereignissen auf der Bell Farm zu tun hatte, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Was wir aber sehen können, ihr Name wurde Teil der Legende. Und irgendwann wurde aus einer Nachbarin im Red River Settlement die Figur, die der Geschichte ihren Namen gab. Die Bellwitch. Wenn man sich die Geschichte heute anschaut, fällt etwas auf. Die Ereignisse selbst sollen zwischen 1817 und 1821 stattgefunden haben. Die meisten detaillierten Beschreibungen der Geschichte entstehen aber erst viele Jahrzehnte später. Das ist ein typisches Muster für Folklore. Eine Geschichte wird zunächst mündlich erzählt, innerhalb einer Familie, unter Nachbarn, später in der gesamten Region. Erst deutlich später tauchen schriftliche Versionen auf, die versuchen, diese Erzählungen festzuhalten. Im Fall der Bellwitch ist die bekannteste Frühveröffentlichung die schon oft zitierte von Martin Van Buren Ingram. Ingram war Journalist aus Tennessee und sammelte Berichte aus der Region, Interviews mit Nachfahren der Bells und ältere Manuskripte. Ein Teil seines Buches basiert auf einer frühen Aufzeichnung eines angeblichen Augenzeugen, Richard Williams Bell, eines Sohnes von John Bell. Das Problem, auch dieses Manuskript wurde erst Jahrzehnte nach den Ereignissen niedergeschrieben. Historiker betrachten Ingrams Werk deshalb weniger als unmittelbare Dokumentation der Ereignisse, sondern eher als Sammlung regionaler Erinnerungen und Erzählungen. Trotzdem wird genau dieses Buch zur Grundlage der modernen Bellwitch-Legende. Viele spätere Darstellungen in Büchern, Dokumentationen oder Podcasts greifen direkt oder indirekt auf Ingrams Version zurück. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wird die Geschichte dann immer stärker Teil der amerikanischen Popkultur. In Tennessee entwickelt sich rund um den angeblichen Schauplatz der Ereignisse ein kleiner Tourismus. Besonders bekannt ist heute die Bellwitch Cave, eine Höhle nahe der Ortschaft Adams im Robertson County. Besucher können dort Führungen machen und die Höhle wird als möglicher Rückzugsort der Bellwitch beworben. Historisch lässt sich allerdings nicht eindeutig belegen, dass die Höhle tatsächlich eine Rolle in den ursprünglichen Ereignissen spielte. Wird erst deutlich später mit der Legende verbunden. Vermutlich, weil sie der Geschichte einen konkreten, mysteriösen Ort gibt. Neben lokalen Führungen, Museen und Halloween-Veranstaltungen taucht die Bellwitch auch immer wieder in Literatur und Film auf. Ein Beispiel ist der Horrorfilm An American Haunting aus dem Jahr 2005, der lose auf der Geschichte basiert. Der Film mit Donald Sutherland und Sissy Spacek erzählt die Ereignisse auf der Bell Farm als düsteren Spukfilm, verändert aber viele Details der historischen Überlieferung. Auch in der Musik hat die Geschichte Spuren hinterlassen. Bands und Künstler greifen den Namen oder einzelne Motive ebenfalls auf, besonders im Metal- und Dark-Folk-Bereich, wo amerikanische Folklore und Spukgeschichten häufig verarbeitet werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Romane und Sachbücher, die sich mit der Bellwitch beschäftigen. Viele davon erscheinen im 20. und 21. Jahrhundert und erzählen die Geschichte entweder als Horrorstoff oder versuchen sie historisch zu rekonstruieren. Mit jeder neuen Version verändert sich die Geschichte ein wenig. Neue Details werden hinzugefügt, andere verschwinden und einzelne Figuren wie Andrew Jackson oder Kate Betts bekommen im Laufe der Zeit größere Rollen. Genauso funktionieren viele Legenden. Sie entstehen aus realen Orten und realen Menschen, werden über Generationen weitererzählt und wachsen dabei immer weiter. Und irgendwann ist dann nicht mehr nur wichtig, was damals auf einer Farm im Norden von Tennessee passiert sein könnte, sondern die Geschichte selbst. Was hältst du denn von der Geschichte? Also, wenn du jetzt ein Nachbar wärst und die würden dir das erzählen, würdest du hingehen und das live erleben wollen oder würdest du es als Geschwätz abtun?
Also, ich glaube, es kommt darauf an, wie konsequent die im Erzählen gewesen wären. Also, wenn sie es mir jetzt wirklich jede Woche aufs Neue erzählt hätten. Wahrscheinlich hätte ich es mir schon irgendwann mal angucken wollen. Ja. Aber es kommt auch, muss ich ganz ehrlich, darauf an, wie die Nachbarn auf mich wirken. So richtig glauben kann ich es aber nicht. Also ich glaube, das wäre mir schon sehr schwer gefallen. Dafür ist irgendwie, klingt es dann auch noch zu krass, irgendwie mit den Bibelversen und so oder mit den Zitaten aus den Gebeten. Ich glaube, ich würde mir vielleicht die Tochter zur Seite nehmen und mit der mal quatschen, was bei der abgeht, weil ich glaube, die war ja laut der Geschichte Opfer oder irgendwie dann irgendwie das größte Opfer davon. Ja, finde ich schon, also keine Ahnung, wenn mir das jetzt der Vater erzählen würde, wäre ich schon ein bisschen so, okay. Weiß ich nicht. Deswegen denke ich, würde höchstens der Tochter mehr Glauben schenken, sage ich. Auch wenn die, wie alt war die?
Also 806 ist sie geboren, 817 ging es los, dann war sie 11 und 821 hat sie aufgehört. Also dann war sie dann eine Jugendliche. Und ja, liebe Hörende, sie war sehr jung bei ihrer Verlobung mit Josiah Gardner. Aber scheinbar war das damals normal, dass man scheinbar mit 14 schon seine Verlobung auflösen kann.
Das ist so insane.
Weil man von, also ja, das, was natürlich vieles unter ein anderes Bild stellt, dass ihr ständig an den Haaren gezogen wird oder sie blaue Flecken und sowas hat, ist halt die Frage, ob es dann ein Poltergeist war oder was anderes. Ne? Aber das fand ich auch interessant, als du das mit dem Poltergeist erzählt hast oder den Poltergeist beschrieben hast, weil ich musste nicht zwingend an Geister denken, aber alles, was die so machen, erlebe ich auch. Ne? Krach. Dinge gehen kaputt, Dinge fallen irgendwo runter, Dinge tauchen irgendwo wieder auf. Bei mir sind aber eindeutig Katzen.
Ich wollte gerade sagen, weil dieses Problem sehr schnell gelöst. Ja.
Und natürlich, das ist dann auf so einer Farm, also gerade das Kratzen, auch wenn man das Tier nicht findet. Ich habe auch schon in Wohnungen unterm Dachboden geschlafen, wo dann quasi so Mäuse durchs Dach gebellt laufen und du hörst dann halt immer dieses Scharren und Kratzen. Du kannst es halt nicht verorten, aber du kannst ja auch nichts machen. Du kannst ja nicht jetzt einfach ein Loch in die Wand knallen und die Maus rausziehen. Ja, das mit den Stimmen, so, wenn sich dann irgendwie alles so hochstilisiert und irgendjemand pennt da am Haus,
nebenan betet jemand, dann interpretierst du das als Geist. Vielleicht macht man sich ja auch irgendwann so einen Scherz drauf, dass man dann miteinander spricht, ne? Und also durch die Wand spricht und antwortet. Gibt es ja auch solche Fälle, wo dann bewusst verarscht wird oder bewusst ab einem gewissen Punkt manipuliert wird. Dass die irgendwie merken, ach cool, wir haben da eine Story und wir werden, oder man wird berühmt durch eine Story und baucht den immer ein bisschen auf, damit halt immer weiter Aufmerksamkeit kommt. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelchen Second Awakening Christen um 1800 in Tennessee unterstellen muss. Aber ich denke, da baucht sich dann auch vieles auf, vor allem wenn man es dann eben erst so 70 Jahre später in einem Buch niederschreibt. Ne? Aber hättest du denn selber, wenn es, ja gut, jetzt in der WG hört man ja wahrscheinlich auch immer mal Geräusche und Gespräche von den Mitbewohnern, aber wärst du jetzt, wenn dir das passieren würde, irgendwie, du hörst Stimmen, du hörst das Poltern, deine Decke wird mal irgendwie weggezogen, wär das für dich sofort Spuk oder so würdest du immer nach einer realen Erklärung suchen wollen?
Meine aktuelle Lebenssituation macht es schwierig, da an Spuk zu glauben, weil auch selbst aus dem Nachbarhaus höre ich alles. Irgendwie sind die Wände überall dünn, habe ich das Gefühl. Decken, Böden, alles. Ich glaube, wenn mir jemand meine Decke wegziehen würde und ich jetzt nicht meine Mitbewohnerin an meinem Bett stehen sehen würde, dann würde ich schon an Spuk glauben. Weil das muss erst schon mal einmal passieren. Aber was heißt auch weggezogen werden? Vielleicht strampelt man auch und wacht mit davon wach. Oder so. Ich weiß nicht. Wenn mir jemand an den Haaren ziehen würde und ich alleine wäre, dann vielleicht. Aber ich glaube, das sind auch vielleicht so Erzählungen, die dann einfach dazukommen, weil das in den Kontext passt.
Ich denke auch so mit den Haaren, du kannst halt vielleicht, bleibst mal irgendwie irgendwo hängen oder du schläfst, hast irgendwie deine Hand auf dem Haar, drehst dich und wachst halt auf, weil es zieht und denkst, oh mein Gott, ein Geist hat mir den Haaren gezogen. Also
ja.
Ist halt die Frage, in welchen Situationen, also war das jetzt bei Betsy so, dass sie im Wohnzimmer mit der Familie stand und da plötzlich an den Haaren, also ihr Kopf gezogen wird oder ne, im Bett mit der Decke, hat sie einfach nur am nächsten Morgen erzählt, boah, meine Decke lag auf dem Boden. Das weiß man natürlich dann alles nicht, ne? Aber
ja.
Das hat man ja immer dann einfach nur, wenn man nur hinterher dann hört, so und so war's, ist ja wie wenn man morgens aufwacht und der Arm kribbelt, so weil man die ganze Zeit draufgelegen hat.
Mhm.
Dann könnte ich ja auch sagen, oh mein Gott, ich wurde von Außerirdischen geimpft. Und du müsstest mir das dann glauben, weil du kannst es ja nicht beweisen.
Stimmt. Wenn ich das jeden Tag erzähle, irgendwann glaubst du es mir
vielleicht. Ja, und irgendwann baue ich so eine richtige Bewegung auf. Die Timians. Ja, also ich glaube auch nicht an sowas, weil ich habe noch nie irgendwie Spuk live erlebt. Wie hast du das als Kind mal diese Episoden da ausgeblendet, ob das jetzt echt war oder nicht, weiß ich ja nicht. Und hier im Haus, und das ist, vielleicht ist man dadurch auch ein bisschen zu beruhigt, wenn man so Nachbarn hat oder dünne Wände hat und man hört viele Nachbarn. Also man ist sich dann ein bisschen zu sicher, wenn man viele Nachbarn hat, wenn man vielleicht noch Katzen hat, wenn man weiß, das Haus ist hellhörig, ne, Straße ist nebenan und bei mir steht ja am Flur die Schaufensterpuppe. Ne, und das heißt, für mich wäre es gar kein Problem, wenn ich nachts im Dunkeln auf Toilette gehe und da steht jemand im Flur, weil ich denke, das ist halt meine Schaufensterpuppe. Ne? Also man ist halt dann zu sicher. Und das heißt, wenn jetzt wirklich ein Geist kommen würde, würde ich halt nachts im Bett liegen und ihn einfach ignorieren, weil ich denke, ach, die Katzen oder ja, da steht jemand im Flur, ach, meine Schaufensterpuppe und oh, die Nachbarn spielen wieder Bowling über mir.
Mhm.
Und dann wird der Geist wahrscheinlich richtig wütend und zieht mir den Haaren. Das würde richtig wehtun bei meinen Haaren.
Welche meinst du jetzt?
Alle. Genau, das dann, also vielleicht, wenn es Geister gäbe und man würde jetzt im heutigen, in so einer Gesellschaft mit immer Grundrauschen, wo es nie richtig still ist, so richtig zur Weißglut treiben, dass die Geister richtig ausrasten würden. Und dann ist aber so richtig Tohu Wabohu.
Dieser nachdenkliche Blick aus dem Fenster ist total stark.
Ja, weil ich gerade drüber nachdenke, was, wenn es Geister gäbe, dann. Das ist immer das, glaubst du generell an Geister, also nicht nur an Poltergeister, sondern so an, Oma ist jetzt im Himmel und schaut auf uns herab, so mäßig?
Boah, keine Ahnung, irgendwie, ich will mich da auf nichts festlegen, glaube ich. Ich bin da ja genauso wie die Leute in den Kommentaren, dass ich einerseits denke, ja, nee, natürlich ist das totaler Quatsch, dann aber andererseits, okay, aber was ist mit so Bewusstseinssachen, so, woher kommt das, wo geht das hin, ist das einfach weg? Ich tippe das mit. So. Und in Respekt zu allen Leuten, die so in meinem Umfeld gestorben sind. Oder die ich wichtig finde, die gestorben sind. Ja, keine Ahnung, ein bisschen vielleicht. würde ich wieder sagen. Ich bin da nicht ganz so klar.
Also wie vorhin, vorsichtshalber dran glauben, falls es wahr ist.
Ja, so ein bisschen halt, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich danach lebe oder so. Oder dass ich irgendwie regelmäßig mit Geistern spreche oder mich bedroht fühle. Aber so, ich glaube daran, dass die vielleicht irgendwo eine Ecke im Universum haben, wo die sitzen und chillen jetzt. Ja.
Aber ich denke auch mal so, es wäre natürlich also ein schöner Gedanke, ein Leben nach dem Tod. Aber dann nicht, dass man interagieren kann oder auf der Erde Menschen beobachten kann. Weil stell dir mal vor, du stirbst irgendwann und dann stellst du fest oben, oh Kacke, ihr konntet wirklich alles sehen.
Ja.
Also entweder dann ist dann das die Nachwelt ist halt so eine riesen krasse Party einfach. Weil die denken so, ey, komm, wir wissen jetzt eh alles voneinander. Lass uns einfach nackt rumrennen und uns mit Zeug beschmeißen und Zeug in uns reinschmeißen. Saufen Party, weil wir haben keine Geheimnisse mehr voneinander. Das Paradies quasi.
Ja, aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, so, mir würde jetzt, so, ich kann von Glück sprechen, dass jetzt noch niemand so irgendwie aus meinem extrem nahen Umfeld irgendwie verstorben ist oder so. Aber dass ich so, wer sollte mich beobachten? Also mein Hund vielleicht, aber die hat eh alles mitbekommen. Von daher ist das nicht so wichtig. So. Und die würde mich jetzt auch nicht judgen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe nie mit ihr darüber geredet. Aber so, keine Ahnung. Sonst, ich glaube, meine Oma hat Wichtigeres zu tun, als mich anzugucken.
Ja, weiß nicht, was macht man denn dann? Also vielleicht haben die alle keine Zeit, weil die halt eine richtig fette Party oben haben. Weil
wer weiß.
Alles sehen.
Hier geht die Zeit auch anders da, so, ne? Das wohl irgendwie, ja. Ein Tag hier ist dann eine Millisekunde oder so. Haben die gar keine Zeit, so schnell zu reagieren.
Und es wäre auch super voll, wenn da alle bisher gestorbenen Menschen, das hab ich mal interessiert, ich habe das mal gegoogelt. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr. Aber ich dachte so, gibt es denn irgendwie eigentlich eine Zahl, wie viele Menschen insgesamt schon auf der Erde jemals gelebt haben?
Oh mein Gott, das ist voll die gute Frage.
Ja, und? Ich meine so 8 Milliarden und es kommen ja immer ständig neu dazu. Und man weiß ja, dass es vor, keine Ahnung, 20 Jahren 6 Milliarden waren. Ne? Und ich habe da gedacht, so, da kommen jetzt krasse Zahlen aus. Das war gar nicht so viel, ne?
Was?
Ich weiß jetzt gerade keine Zahl. Google das mal nebenbei, wie viele Menschen Google es gibt. Kurz. Und dann weißt du ja auch, wie voll das da oben ist. Also wenn du ein Bierchen an der Theke bestellen willst, da stehst du ja ewig an.
Aber da gibt es keine Theke, da gibt's.
Hast einfach, denkst, du wünschst dir, dass du Bier hast, dann bist du einfach, machst du einfach Bier. Oh, habe ich übrigens keine bezahlte Werbung. Es gibt ein Hotel mit einem Zapfhahn im Zimmer. Das Bierhotel.
Das ist total krass.
Das habe ich mich ein bisschen verliebt, da möchte ich mal hinfahren.
Also genau weiß man das wohl nicht. Aber Schätzungen gehen von 90 bis 110 Milliarden Menschen aus.
Ja.
Das ist tatsächlich nicht so viel. Genau. Also es ist schon extrem viel.
Das ist super viel. Also im Grunde einfach nur die komplette Welt jetzt war 10-mal da. Also das klingt irgendwie ein bisschen wenig dafür, dass ja, die Menschheit erst seit.
Aber was versteht man da unter gelebt haben? Also weißt du, so zum Beispiel Geburten, es gibt ja auch Menschen, die sehr kurz leben.
Ja, das, die werden wohl mit, also.
Werden die mitgezählt?
Ist auch die Frage, ab wann zählst du? Ne, also ist der Australopithecus schon mitgerechnet oder nicht, der Neandertaler? Geht es nur um Homo sapiens sapiens?
Also hier steht, wann aber fängt man an zu zählen, beziehungsweise setzt den Beginn der Menschheit an? Rechnen wir zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo sich die Evolution von Mensch zu Affe entwickelt hat oder erst später in dem Stadium, in dem die Forscher von der Gattung Homo sprechen? Oder erst beim modernen Homo sapiens? Je nachdem redet man über die letzten 6 Millionen Jahre oder nur über die letzten 300.000 Jahre. Dadurch, dass man damals nur sehr wenige menschliche Wesen die Erde bevölkert haben, spielt das in der Gesamtbetrachtung keine allzu große Rolle. Also es wird eher über 100 Milliarden gesprochen.
Aber ist ja okay. Also dann gehen wir jetzt mal davon aus.
Ist ja okay. Akzeptierst du
das? Da sind dann auch echt dumme Leute dann da oben auf dieser Party.
Ja.
Die halt einfach, stell dir mal vor, du kommst da hin, bist halt so ein iPhone-Kiddie, so ein Smartphone-Kiddie, hast Internet gehabt und dann sitzt da halt irgendwie so ein Mozart und ist völlig überfordert mit dem, was du ihm erzählst.
Da gibt es ja hundertprozentig tausende Filme drüber, oder? Das wäre voll die Nische.
Wenn nicht, wir verkaufen die Rechte an dieser Story. Und ja, aber jetzt mal angenommen, es gab oder es gibt 100 Milliarden Seelen auf dieser riesen Aftershow-Party. Da muss man ja echt viele Snacks servieren auch.
Oh, Tim. Erstens, das Wort Poltergeist ist eines der wenigen deutschen Wörter, das weltweit unverändert übernommen wurde. Der Begriff setzt sich aus Poltern und Geist zusammen und taucht bereits im 16. Jahrhundert in deutschen Texten auf. Im Englischen, Französischen oder Spanischen wird er bis heute praktisch identisch verwendet, weil es keinen gleich prägnanten Begriff für dieses spezielle Spukphänomen gibt.
Zweitens, Tennessee wurde erst 1796 Bundesstaat der USA, nur gut 20 Jahre vor den Belridge-Ereignissen. Als die angeblichen Spukphänomene um 1817 beginnen, gehört Tennessee also noch zur relativ neuen amerikanischen Frontier. Viele Regionen des Staates sind zu diesem Zeitpunkt erst wenige Jahre zuvor dauerhaft besiedelt worden.
Drittens, die Belridge ist heute eine Touristenattraktion. Nahe der kleinen Stadt Adams im Robertson County können Besucher Führungen durch die sogenannte Belridge Cave machen oder auf der Belridge Road fahren. Die Höhle wird zwar erst deutlich später mit der Legende verbunden, ist aber inzwischen eine der bekanntesten Spukorte der USA. Zudem veranstaltet Adams regelmäßig das Belridge Festival mit Theateraufführungen, Führungen, Vorträgen und Halloween-Events.
Viertens, die Belridge ist einer der wenigen amerikanischen Spukfälle, bei denen angeblich ein zukünftiger US-Präsident auftaucht. In vielen Versionen der Geschichte wird erzählt, dass Andrew Jackson, später der 7. Präsident der USA, die Bell Farm besucht habe, nachdem er von dem Spuk gehört hatte. Historische Belege dafür gibt es allerdings nicht. Die Episode taucht erst Jahrzehnte später in schriftlichen Quellen auf.
Fünftens, die amerikanische Frontier war eine echte Legendenmaschine. Mit der Westexpansion entstehen überall Geschichten über Spuk, Monster und Tragödien. Von der Belridge in Tennessee über reale Katastrophen wie die Donner Party bis zu Figuren wie dem Jersey Devil, La Llorona oder den Navajo-Legenden über Skinwalker. Isolation, gefährliche Reisen und kulturelle Begegnungen liefern im 18. und 19. Jahrhundert den perfekten Nährboden für Folklore. Und ehrlich gesagt auch für eine ganze Menge zukünftiger Radio Obscura-Folgen.
Die Geschichte der Belridge gehört zu den ältesten und bekanntesten Spuklegenden der amerikanischen Folklore. Eine Geschichte aus der Zeit der Frontier, aus einer Welt isolierter Farmen, religiöser Vorstellungen und Nachbarschaftserzählungen, die sich über Generationen weitergetragen haben. Doch solche Geschichten verschwinden nicht einfach mit dem 19. Jahrhundert. Auch im 20. Jahrhundert entstehen in den Vereinigten Staaten wieder Legenden, die auf ganz ähnliche Weise wachsen. Ein paar seltsame Ereignisse, einige Augenzeugenberichte, Zeitungsartikel, Gerüchte. Und plötzlich spricht eine ganze Region über etwas, das niemand so richtig erklären kann. Rund 150 Jahre nach den Ereignissen in Tennessee passiert genau das. Mehrere Bundesstaaten weiter nordöstlich. In einer kleinen Stadt am Ohio River, nicht weit von einer Brücke, die den Namen Silver Bridge trägt. Genau dort beginnt eine der bekanntesten modernen Legenden Amerikas. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt verflucht.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So,